Wir fahren weiter in Johannes 16, ab Vers 16. Eine kleine Zeit, und ihr schaut mich nicht mehr. Und wieder eine kleine Zeit, und ihr werdet mich sehen, weil ich zum Vater hingehe. Das klingt sehr geheimnisvoll. Was bedeutet das? Nun, die Jünger verstanden das auch nicht. Und der Herr hat ja immer wieder mal etwas geheimnisvoll gesprochen. Vers 17, einige von seinen Jüngern sprachen nun zueinander, was ist dies, was er zu uns sagt? Eine kleine Zeit und ihr schaut mich nicht und wieder eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen und weil ich zum Vater hingehe. Da sprachen sie, was ist das für eine kleine Zeit, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. Sie haben immer so abseits auch Diskussionen gehabt und dem Herrn nichts gesagt, aber so das untereinander besprochen. Aber Vers 19, Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten. Ja, warum fragen sie dann nicht, wenn sie wollen? Irgendwie Hemmungen. Aber kennen wir das, dass man Hemmungen hat zu fragen? Ein großer amerikanischer Politiker wurde einmal gefragt, wieso haben Sie eine so große Allgemeinbildung? Und er hat gesagt, weil ich mich nicht geschämt habe zu fragen. Ja, wir müssen immer fragen. Und das macht ja das Wort Gottes aus. Wir denken an das Manna, das in 2. Mose 16 zum ersten Mal über Israel als Nahrung vom Himmel über Israel ausgeschüttet wurde. Da haben die Israeliten voll Überraschung das gesehen am Boden, so feinkörnig, und sind aus den Zelten gekommen und haben gesagt, Manhu, Manhu. So steht das in 2. Mose 16. Was ist das? Manhu, was? Das. Und dann haben sie das genannt Man. Und eine spätere Aussprache ist ein Manna. Das heißt einfach was? Ist eine Frage. Und dieses Manna ist ja ein Bild von dem Wort Gottes, von dem wir uns täglich nähren sollten durch Andacht. Und da müssen wir eben immer Fragen stellen. Was sagt das über Gott aus? Was lerne ich hier über den Herrn Jesus? Was sagt das über die Welt aus? Was erfahren wir hier über die Erlösten? Was sagt das mir ganz konkret für jetzt? Und so weiter. Immer Fragen. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, darüber fragt ihr euch untereinander, dass ich sagte, eine kleine Zeit und ihr schaut mich nicht und wieder eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen. Also hier haben wir die siebte Frage an diesem Abend, an diesem Sederabend. Was ist das, diese kleine Zeit und dann nochmals eine kleine Zeit? Und der Herr Jesus sagt in Vers 20, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Und es bedeutet ganz einfach Folgendes. In einigen Stunden, von da abgerechnet, sollte der Herr Jesus gekreuzigt werden. Eine kleine Zeit. Und dann wurde er ins Grab getan. Und ein Stein davor. Ein schwerer Stein. Eine kleine Zeit, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Aber es vergingen 3 Tage. 15. Nissan, 16., 17. Nissan. Das ist übrigens das Datum, an dem die Arche Noah nach der Sintflut, nach dem göttlichen Gericht, gelandet ist auf dem Berg Ararat. Der Jesus ist auferstanden und die Jünger konnten ihn an diesem Tag sehen. Sie waren zusammengebrochen vorher und für sie brach die ganzen Glaubensvorstellungen brachen zusammen. Und der Herr sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen. Und die Welt wird sich freuen. Die haben sich gefreut, jetzt haben wir Erfolg gehabt. Schon seit 2 Jahren wurden Mordanschläge geplant. Und es hat nie geklappt. Markus 3, dieser erste Mordanschlag, das war genau ein Jahr nach dem Passa, das in Johannes 2 beschrieben wird. Und von da an haben sie es versucht und es ist nicht gegangen. Und schließlich, mit der Hilfe von Judas, wurde alles im Eiltempo durchgezogen. Und sie dachten, jetzt haben wir es geschafft. Aber dann lesen wir eben, ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Und wirklich am dritten Tag, es war der erste Tag der Woche, und da lesen wir in Johannes 20, die Jünger waren zusammen, die Türen geschlossen, ja, und dann lesen wir in Johannes 20, Vers 19, als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, da wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden, verschlossen waren. Die Juden, das heißt die führenden Juden, verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen, Shalom Alechem, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände mit den Nägelmalen und seine Seite mit dem Speerstich, im Auferstehungskörper noch sichtbar, als Denkmal. Und dann lesen wir weiter, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Man muss sich vorstellen, dieser Wechsel, dieser Zusammenbruch, ja, da noch am Freitag und dann dieses Erlebnis. Der Herr in ihrer Mitte und er zeigt die Wundmale. Da freuen sich die Jünger mit einer unvorstellbaren Freude. Und diese Freude wird hier weiter umschrieben. Vers 21. Die Frau, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Ja, das ist so. Man freut sich als Mutter 9 Monate lang, bis auf den Moment. Aber dann, wenn man plötzlich merkt, wie das zieht im Rücken und immer mehr, ja? Und wir wissen, wie das weitergeht, bis zu den Presswehen. Das ist ein ganz schwerer Moment. Und Gott hat das eingerichtet vom Sündenfall her, um in einer Welt, wo es so viel Schönes gibt, eben wenn Gott Kinder schenkt in einer Ehe, das ist etwas Wunderbares. Aber man soll immer daran erinnert werden, wir sind in einer gefallenen Schöpfung. Und auch die Kinder, die müssen sich einmal bekehren. Das sind nicht einfach Geschöpfe, die vollkommen sind. Das merkt man am Anfang noch nicht so. Sehr lieblich und aber sobald ein paar Wörter da sind, dann kann man plötzlich merken, oh, das haben wir ja gar nicht beigebracht. Ja, aber eben, ich will sagen, das ist etwas ganz Wichtiges, die Wehen bei der Geburt, das ist eine tiefe Erfahrung als Frau, dass diese Schöpfung gefallen ist. Männer können das auf andere Art machen. Aber es ist vielleicht eine Erfahrung, dass oft Frauen, ich sage ja nicht, pauschalisiere ja nicht, aber dass Frauen oft mehr ein feines Empfinden haben für die Tatsache, dass die Schöpfung gefallen ist. Und eben, darum diese Traurigkeit, wenn die Wehen da sind. Aber der Herr Jesus sagt, wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Und das war für mich schon eine ganz gewaltige Erfahrung. Das erste Baby 1985, das kam also nicht so locker. Und ja, das war schwierig. Und ich habe mitgekämpft, so gut ich es konnte. Ja, und dann eben der große Moment. Das Baby ist da. Und diese Freude, und meine Frau hatte den Wunsch, bald wieder, dass ein zweites kommt. Wie ist das möglich? Auf der Skala im Spital von subjektiv empfundenen Schmerzen 1 bis 10 ist das bei 10. Also das, was Männer erleben können bei Nierenstein. Das ist ja unglaublich, wie das schmerzt. Aber da kann man ein bisschen mitfühlen, was die Frauen bei der Geburt erleben. Und ja, vielleicht müssen die Männer das machen, gäbe es vielleicht keine Kinder mehr. Aber auf jeden Fall, diese Freude ist so etwas Gewaltiges, und Miriam sagt mir, ja, es war irgendwie wie vergessen. Und wieder diese Offenheit für ein weiteres Kind. Und das ist etwas Wunderbares, das hat Gott so eingerichtet. Und der Herr Jesus sagt, das ist genau gleich bei euch. Diese Momente, wo scheinbar der Glaube völlig zusammenbricht, nicht nur bei Petrus, bei allen Elfen. Das entspricht diesen Wehen. Es war eine furchtbare Zeit, was die Jünger da durchgemacht haben. Und dann diese Wende am ersten Tag der Woche. Der Herr ist auferstanden. Gewaltig. Und wir lesen sogar in den Evangelien, dass sie aus Freude nicht glauben konnten. Muss man sich vorstellen, wie fest muss man sich freuen, dass man etwas nicht glauben kann. Ja, und so macht der Herr klar, eine kleine Zeit und wieder eine kleine Zeit. Ihr seht mich nicht und eine kleine Zeit, ihr seht mich. Und dann diese Freude. Und er sagt dann weiter in Vers 22, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit. Das war ja schon an diesem Abend, aber das Schlimmste sollte ja erst noch kommen. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch. Das ist die Freude der Auferstehung. Und wenn wir schauen, wie in der Apostelgeschichte die Jünger völlig veränderte Menschen sind, das sind nicht mehr die gleichen Männer, wie man sie in den Evangelien finden kann. Ja? Ein Jakobus und Johannes sagen: Herr, als sie da mit den Samaritern ein Problem hatten, sollen wir Feuer vom Himmel herabkommen lassen? Der Herr muss sagen: Ihr wisst nicht, welches Geisteskind ihr seid. Und eben so viele Dinge, nicht wahr? Aber nach der Auferstehung, diese Männer waren vollkommen anders. Und das ist auch der Beweis, dass das nicht etwas Erfundenes ist. Ich meine, wenn das ein Märchen gewesen wäre mit der Auferstehung, dann wären die Jünger nicht solche mutigen Männer geworden, die bereit waren, wirklich voll für den Herrn hinzustehen und die sich nicht einschüchtern ließen. Wenn wir denken, in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, Petrus und Johannes, zusammen sind sie vor dem Sanhedrin, und da wird ihnen ganz klar gesagt vom höchsten Gerichtshof: Ihr dürft nicht mehr in diesem Namen sprechen. Die dürfen nicht mehr über Auferstehung sprechen. Und das hat ja noch eine besondere Note, denn der Leiter des Sanhedrins war ja der Hohepriester Kajaphas. Und dann gab es eine ganz große Gruppe von leitenden Priestern im Sanhedrin, und die waren alle Sadduzäer. Und Sadduzäer waren liberale Juden, die nicht glaubten an ein Weiterexistieren nach dem Tod. Man vorstellen. Und jetzt geht es darum: Wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden von den Toten. Das ist unglaublich. Aber die Jünger erklären dem Sanhedrin, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als eben auf Gott. Müsst ihr entscheiden. Oh Gott, unglaublich. Diese Freiheit, hier ging es nicht um etwas, was eigentlich nicht eine Sünde wäre, ja? Wenn man eine Maske anzieht, das ist nicht lustig, aber es ist keine Sünde. Aber wenn man die Auflage bekommt, man darf das Evangelium nicht mehr verkündigen, dann gibt das eine Freiheit sogar gegenüber dem obersten Gerichtshof. Gott hat uns diesen Auftrag gegeben. Wir müssen hinstehen und auch in der heutigen Zeit. Wir müssen fürs Evangelium hinstehen. Und dann lese ich gleich weiter in Vers 23. Und an jedem Tag, das ist eben am dritten Tag, wenn er dann auferstanden ist und sie diese Freude erleben werden. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Was bedeutet das? Ganz einfach, im Zusammenhang. Bisher war das so immer wieder so verschleiert. Hat er gesagt, eine kleine Zeit, ihr seht mich nicht mehr, eine kleine Zeit, ihr seht mich wieder. Aber mit der Auferstehung war so vieles klar, was vorher eben klar war wie Jauche. Also wirklich völlig unklar. Der Herr hat auch immer wieder gesprochen über sein Sterben. Sie haben das nicht verstanden, nicht begriffen. Aber jetzt, wo alles geschehen ist, plötzlich verstehen sie. Und der Herr sagt, an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Ihr werdet nicht mehr fragen, ja, wie ist das jetzt mit der Auferstehung und wie ist das? Das sind einfach Dinge klar. Aber natürlich wissen wir, in den 40 Tagen haben sie manche andere Fragen gestellt. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, da fragen sie noch in diesen 40 Tagen, stellst du Israel in dieser Zeit das Königreich wieder her? Oh, eine interessante Frage. Da werden manche sagen, ja, wie kann man eine solche Frage stellen? Es gibt kein tausendjähriges Reich in der Zukunft. Und sie fragen, ist das jetzt oder ist das quasi später? Und der Herr sagt, das ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Aber er macht damit klar, dass jetzt eine andere Zeit angebrochen hat. Das Reich ist noch nicht da. Das wird erst kommen, wenn er wiederkommt. So haben sie viele Fragen gehabt und der Herr hat diese Fragen beantwortet. Und ich lese jetzt gleich weiter. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Das Beten hat sich dann auch vollkommen verändert bei den Jüngern im Vergleich zu früher. Und da erklärt der Herr Jesus nochmals, was er auch vorher gesagt hat, jetzt kommt eine neue Zeit, da werdet ihr in meinem Namen bitten und das wird bei euch dazu führen, dass ihr völlige Freude im Glauben bekommt. Eine ganz andere Art des Betens als im Judentum. Ich habe schon gesagt, an der Klagemauer, in der Synagoge, da geht nichts ohne die Gebetsbücher. Man ist daran gebunden. Aber wenn man den Heiligen Geist hat, diese Verbindung mit dem Herrn, so direkt, das ist etwas ganz anderes. Und der Herr sagt, das führt zu völliger Freude. 25. Dieses habe ich in Gleichnissen zu euch geredet. Und dann weiter. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern offen von dem Vater verkündigen werde. An jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Der Herr sagt, ich habe das in Gleichnissen gesprochen und das griechische Wort hier bezeichnet gewissermaßen etwas Rätselhaftes, etwas Geheimnisvolles. Der Herr hat immer wieder so geheimnisvoll gesprochen, aber er sagt, es kommt dann eine Wende. Wenn er aus den Toten auferstanden ist und wenn dann eben nachher auch der Heilige Geist kommt, da wird sich das wenden, sodass der Herr ganz direkt, ohne geheimnisvoll zu sprechen, zu ihnen reden wird, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also hier wird gesagt, dass Sie einen ganz direkten Zugang haben im Gebet. Und das ist etwas ganz, ganz Gewaltiges, was der Herr hier ankündigt, dass Sie also direkt zum Vater kommen können. Und er begründet, dass also nicht er stellvertretend für Sie beten muss, sondern Sie können direkt beten. Und dann sagt er, der Vater selbst hat euch lieb. Und das ist wieder nicht Agapao, sondern Phileo. Lieben, weil man etwas Liebenswertes sieht, was Freude macht. Und der Herr sagt, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt. Sehen wir das auch wieder, diese zusätzliche Liebe, zu der grundlegenden Liebe, die der Vater zu uns Erlöste hat. Und dann sagt er, Vers 28, ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Das ist eine sehr wichtige Stelle, weil die klar macht, dass der Herr Jesus der ewige Sohn ist. Nicht wahr? Es gibt die falsche Lehre, die behauptet, der Herr Jesus sei erst Sohn Gottes geworden durch seine Menschwerdung. Und dann wird begründet, Psalm 2, dort sagt Gott zum Messias, wir können das kurz aufschlagen, das ist auch ein messianischer Psalm, und dort sagt Gott, der Vater, in Vers 7, zuerst spricht der Sohn, vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Durch diese wundersame Zeugung des Messias in der Jungfrau Maria wurde der Messias als Mensch Gottes Sohn. Aber der Herr Jesus ist auch in seiner Gottheit von Ewigkeit her Gottes Sohn. Das sind zwei verschiedene Arten von Sohnschaft. Und wenn dann behauptet wird, nein, er war vorher nicht Sohn Gottes, das stimmt nicht. Und zwar sagt der Herr Jesus hier, ich bin von dem Vater ausgegangen. Nicht, ich bin von Gott ausgegangen, der dann später mein Vater geworden ist, bei der Menschwerdung, sondern er war beim Vater. Also der Vater war schon der Vater vorher. Und er ist von dem Vater ausgegangen und dann in die Welt gekommen und jetzt geht er wieder aus der Welt zurück zum Vater. Und dieser ewige Sohn wird auch schon im Alten Testament vorgestellt. Lesen wir in Sprüche 30. Da sagt Agur, der Sohn Jakes, er stellt 7 Fragen in Sprüche 30, Vers 4. Erstens, wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgekommen? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat alle Enden der Erde aufgerichtet? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Da spricht das Alte Testament über seinen Sohn, der alttestamentlich da bekannt war. Und zwar ist es wichtig, es heißt nicht einer seiner Söhne, sondern sein Sohn, Beno. Ich erkläre das immer wieder so in diesem Zusammenhang. Also Miriam und ich, wir haben 3 Söhne bekommen und 3 Mädchen. Aber ich könnte nie sagen, mein Sohn hat gesagt, indem ich zum Beispiel von dem zweiten spreche und ihn zitiere. Er ist nicht mein Sohn, er ist einer meiner Söhne. Ja? Aber wenn ich nur einen Sohn hätte, dann kann ich sagen, mein Sohn. Das ist korrekt. Und Sprüche 30 sagt Agur, was ist sein Name? und der Name seines Sohnes. Das ist der einzige Sohn. Der eingeborene Sohn, das heißt der einzige Sohn. Der einzige in seiner Art. Und als solcher ist er eben der ewige Sohn, der vom Vater ausgegangen ist, in die Welt gekommen ist und zum Vater zurückkehrt. Übrigens in Hebräer 5 haben wir auch eine ganz interessante Belehrung in diesem Zusammenhang. Und zwar Hebräer 7, es geht um Melchisedek. Das war ein König in Jerusalem, in Salem, zur Zeit von Abraham. Und dann wird hier im Hebräerbrief erklärt, wie dieser Melchisedek in 1. Mose 14 beschrieben wird, durch den Heiligen Geist, der Mose inspirierte. Und zwar sagt er, ich lese ab Vers 1, denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit heißt. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. Dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Salem heißt Frieden. Und dann wird erklärt, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend. Aber dem Sohn Gottes verglichen, bleibt Priester auf immer da. Hier wird erklärt, wenn man 1. Mose 14 liest, taucht plötzlich diese geheimnisvolle Person Melchisedek auf. Und man liest nichts über seine Abstammung. Es gibt kein Geschlechtsregister, wie bei Abraham und anderen. Es wird auch nichts erwähnt von seinem Vater. Seine Mutter wird auch nicht erwähnt. Es wird auch nichts gesagt über seine Geburt. So viele andere im ersten Buch Mose werden beschrieben. Mit der Geburt. Nichts von Geburt. Und also kein Anfang der Tage. Und sein Todestag wird auch nicht beschrieben. Er ist einfach da. König und Priester. Und darum wird er hier erklärt. Und er wird in dem Sinn dem Sohn Gottes verglichen oder ähnlich gemacht durch die Beschreibung. Ja, wieso steht hier dem Sohn Gottes verglichen? Man könnte ja auch sagen, er wird Jesus ähnlich gemacht. Was heißt dem Sohn Gottes? Und es geht gerade um den Punkt, er wird dargestellt ohne Anfang, ohne Ende. Natürlich, bildlich, ja? Durch die Art der Beschreibung, ohne Anfang, ohne Ende, wird er dem Sohn Gottes verglichen, der eben als Sohn keinen Anfang und kein Ende hat. Das ist der ewige Sohn. Es ist also ganz wichtig, dass hier steht, dem Sohn Gottes verglichen, nicht dem Herrn oder eben Jesus. Und dann zum Schluss noch eine kleine Perle aus Hebräer 5. Und zwar heißt es dort in Vers 7, der in den Tagen seines Fleisches, da ihr sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat. Hier wird im Hebräerbrief Gethsemane beschrieben. Und dann heißt es, und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Das ist erstaunlich. Warum steht hier, Jesus Christus habe den Gehorsam gelernt? Er war ja immer gehorsam. Er hat gesagt, er konnte sagen, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und hier heißt es, er hat den Gehorsam gelernt. Nun, das ist folgender Punkt. In Philipper 2, Vers 5 wird gesagt, dass der Herr Jesus in seiner Gottheit, bevor er Mensch wurde, als eine Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er hat sich in 7 Stufen erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und durch seine Erniedrigung, da wurde er Mensch und da hat er sich unter Gott gestellt. Und er wurde eben gehorsam. Er lernte gehorchen. In der Ewigkeit, als der ewige Sohn, musste er nie dem Vater gehorchen. Es war eine völlige Harmonie zwischen dem Vater und dem Sohn. Und Gott, der Vater, nennt den Herrn Jesus in Zacharja 13, Vers 7, Schwert, erwache, wieder den Hirten, wieder meinen Hirten, wieder den Mann, der mein Genosse ist. Und mein Genosse, Amiti, heißt der mir Gleichgestellte. Das hebräische Wort Amiti heißt der Gleichgestellte. Nun, der Jesus war Gott dem Vater gleich. Er wusste nicht aus Erfahrung, was Gehorchen bedeutet. Und darum hat er den Gehorsam gelernt, nicht in dem Sinn wie wir, nicht wahr? Wir mussten als Kinder lernen, gehorchen, damit wir dann auch als Erwachsene gehorchen können. Und manche, die es als Kind nicht gelernt haben, die haben dann auch sehr Mühe, als Erwachsene zu gehorchen. Ja, wir müssen das lernen, weil wir einen Widerstand fühlen. Aber der Herr Jesus hat nie einen Widerstand gegen Gehorsam gehabt. Aber es war neu und darum hat er Gehorsam gelernt. Aber jetzt muss man ganz genau lesen. Die genaue Elberfelder Übersetzung sagt in Vers 8, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Ich glaube, wenn man denkt, ein Sohn, der muss folgen, gehorchen. Ja, dann müsste es hier heißen, weil er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Aber es heißt, obwohl er Sohn war. Das macht klar, als der ewige Sohn musste er nicht gehorchen. Das ist seine Herrlichkeit als der Sohn des Vaters von Ewigkeit her. Und als solcher ging er ans Kreuz. Und wenn wir denken, noch bevor er ans Kreuz ging, gab es die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen zwischen Barabbas oder ihm, dem Sohn des Vaters. Dieser Name, der Sohn des Vaters, findet man einmal in der Bibel, in 2. Johannesbrief. Wunderbar. Also nicht nur der Sohn Gottes, sondern der Sohn des Vaters. Und Barabbas heißt Sohn des Vaters. Baraba heißt auf Aramäisch Sohn des Vaters. Sie mussten wählen zwischen dem Sohn des Vaters, da, ein Mörder, und dem Sohn des Vaters, dem ewigen Sohn, der das Leben ist. Und sie haben den Freispruch für den Mörder gewählt. Und den, der Ursprung des Lebens ist, dann verworfen und gekreuzigt. Ja, wir fahren morgen weiter an dieser Stelle in Johannes 16 am Schluss.